Kulturton. Hausbesetzer, Punks, Do-it-yourself-Bewegung, Antiperfektionismus, der trotzdem irgendwie vollkommen ist, aber auch Tapeten, kuriose Objekte, Geräusche, Chaos und eine gehörige Portion Ironie. Die aktuelle Ausstellung der Galerie der Stadt Schwarz greift die Stimmung im Berlin der 80er Jahre auf. Sie trägt den Titel Danke, die tödliche Doris und zeigt Arbeiten von Käthe Kruse. Willkommen in Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad, dem Freien Radio Innsbruck. Mein Name ist Mariana Kastlunger. Die Künstlerin Käthe Kruse war von 1982 bis 1987 Mitglied von Die tödliche Doris, die Ende der 70er von Wolfgang Müller und Nikolaus Untermöhlen als konzeptuelle Musikband gegründet wurde. Die tödliche Doris stand an der Spitze der einflussreichen Nichtbewegung der genialen Dilettanten. Das Nichtkönnen zu feiern war dieser Bewegung das wohl zentralste aller Anliegen. Die tödliche Doris erreichte auch weltweite Bekanntheit als Performance- und Künstlergruppe, war unter anderem vertreten auf der Documenta 8 in Kassel, hatte Auftritte im Musée d'Art Moderne in Paris und im Museum of Modern Art in New York. Die Band löste sich planmäßig 1987 auf. Cosima Reiner, Leiterin der Galerie der Stadt Schwarz und Kuratorin der Ausstellung, hat die Eckdaten.
Ja, also wir haben dieses Jahr ja wieder eine Kooperation mit den Klangspuren. Das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Die Galerie der Stadt Schwarz und die Klangspuren produzieren eine Ausstellung gemeinsam. Dieses Jahr haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, nämlich Käthe Kruse, Künstlerin aus Berlin, die für die tödliche Doris, also mit der tödlichen Doris seit den 80er Jahren gearbeitet hat. Und sie hat für die Ausstellung in Schwarz vorgeschlagen, dass sie das Werk der tödlichen Doris und ihre eigenen Arbeiten zusammen in einem neuen Kontext zeigt. Und wir haben jetzt gemeinsam auch für die Räume hier ein sehr vielleicht anders luftigeres Ausstellungskonzept entwickelt als zum Teil vorher, was auch sehr spannend war, was eine intensive, schöne Zusammenarbeit war. Dann gibt es natürlich eben auch bei Käthe Kruse und der tödlichen Doris einerseits die ganz stark musikalische Seite und dann die bildende Kunstseite und auch die Laut, Poesie und Text und sprachliche, experimentelle Seite. Also es sind unglaublich viele Aspekte, die von Konzeptkunst bis an Neo-Dada, könnte man sagen, anknüpfen oder Neo-Dada sind auch. Also das Berlin der 80er Jahre, das war ja auch so der Ausgangspunkt, aus dem heraus die tödliche Doris entstanden ist. Und da war das eine der wichtigen Figuren und ein wichtiger Punkt in diesem Kraftfeld. Und sie haben auch ein Festival initiiert, die genialen Dilettanten, über das Käthe Kruse hier auch einen wunderschönen Vortrag halten wird, am 26. Oktober, einen ausführlichen, wo das Ganze genau erklärt und vorgestellt wird. Für uns als Galerie ist das eine ganz spannende Situation, nämlich eine Künstlerin, die sozusagen verschiedene Gebiete in der Kunst zusammenbringt, also Musik, bildende Kunst, Kostüm, Performance, Text, Video, das ist alles in der Arbeit enthalten und alles sehr, sehr eigenwillig und sehr eben aus dieser Do-it-yourself-Idee der 80er.
Matthias Osterwold ist der künstlerische Leiter der Klangspuren und Berliner. Zu Käthe Kruse pflegt er seit Jahren eine persönliche Freundschaft.
Ich war kurz vorher nach Berlin gekommen und habe die ganze Entwicklung der tödlichen Doris sozusagen auch aus meinem eigenen Lebensgefühl, was damals ziemlich Punk war, miterlebt. Und die tödliche Doris stand an der Spitze der Bewegung der sogenannten genialen Dilettanten. Und zwar Dilettanten, falsch geschrieben mit Doppel-L und einem T. Das gehörte schon zum Konzept dazu. Und ich habe die Band sehr früh kennengelernt, als ich dann angefangen habe zu produzieren in Berlin auf der freien Szene mit den Freunden guter Musik. Dann haben wir zusammengearbeitet, verschiedene Dinge, Events, Performances produziert und seitdem kennen wir uns.
Besetzte Häuser und Punk, das klingt vorerst mal nach purem Chaos, aber sogar die vermeintliche Unordnung birgt kreatives Potenzial.
Damals und vielleicht auch heute noch war das zum einen eigentlich die Philosophie des Punk im Kern, der ja anarchistisch, nihilistisch war und sich gegen jede Form von Autorität, Institutionalisierung auf eine sehr spielerische Weise gestellt hat, indem man nämlich teilweise mit den Symbolen der anderen Seite dialektisch operiert hat. Die Punks, die sich Hakenkreuze in die Haare rasiert haben, aber das Gegenteil davon meinen und auch agiert haben. Das war eigentlich für mich in meiner damaligen Zeit, ich habe auch so ein bisschen eine Lebenskrise gehabt, eigentlich eine ganz wichtige Energie, ein ganz wichtiger Impuls. Und dann hat mir natürlich sehr gefallen, das Do-it-yourself, also alles selber machen und auch keine Grenzen setzen. Also die Tendenz, sozusagen die Künste zu vermischen und natürlich auch mit dem Leben zu vermischen. Also in der Form von Zusammenleben, Kollektive bilden, Wohngemeinschaft und so. Und da gab es eben zum Teil sehr radikale Formen, die vielleicht auch zu weit gegangen sind in der Besetzerszene. Aber dieser Ansatz, den fand ich wichtig und erfrischend, und das war eine Antithese zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, zu den Machtverhältnissen, und daran sollten wir uns, glaube ich, im positiven Sinne heute erinnern. Es könnte so sein wie Klosterfrau Melissengeist, nie war dieser Geist so wertvoll wie heute. Wir müssen mal wieder ein bisschen daran zurückdenken und unsere Verhältnisse kritisch verfolgen.
Ob Musikerinnen, Produzentinnen oder Performerinnen, Frauen spielen im diesjährigen Klangspurenprogramm eine besondere Rolle.
Wir haben in diesem Jahr unter dem etwas frechen Motto noch Fragen, Any Questions, etwas getan, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber leider nicht ist, nämlich den Anteil der Frauen im Programm von Klangspuren deutlich vermehrt. Die sind eigentlich leider immer noch so ein bisschen unterbelichtet, obwohl sie sehr stark sind als Künstlerin. Also wir haben quasi mal das Zahlenverhältnis umgedreht. 3/4 Musik von und mit Frauen und der Rest sind dann männliche Produktionen. Auf der Suche nach einer geeigneten Künstlerin für die Zusammenarbeit mit der Galerie der Stadt Schwarz habe ich dann den Vorschlag gemacht, Käthe Kruse einzuladen.
Kulturton. Zurück zur Ausstellung im Palais Enzensberg. Sie trägt den Titel Danke, die tödliche Doris. Käthe Kruse, wem gilt dieser Dank?
Ich bedanke mich eigentlich bei der tödlichen Doris, denn ich bin das oder die, die ich bin als Künstlerin, auch durch meine Wurzeln in der tödlichen Doris, mit der ich ja Musikperformance über 7 Jahre gemacht habe. Und diese ganze Ausstellung baut sich auch aus den Traditionen der tödlichen Doris heraus auf. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da die Chance habe, die 80er-Jahre-Performance-Objekte ins neue Jahrtausend zu transformieren und ins Heute und Jetzt zu bringen, ohne den Staub der 80er-Jahre, sondern wirklich eine moderne, frische Ausstellung habe machen können. Ja, ich bedanke mich bei meinen Wurzeln. Danke, die tödliche Doris.
Was macht diesen Berliner Punkgeist der 80er Jahre noch heute aktuell?
Mich wundert es teilweise, dass wirklich immer sehr junge Leute hoch interessiert sind. Das heißt, wir waren damals ja wirklich Avantgarde und unsere Arbeiten haben Bestand eben. Und wir sind nicht dann. Also es gab ja Hunderte oder Tausende von Bands in den 80er Jahren und wir sind noch da. Also wir haben wirklich mit sehr guten Ideen und mit einer sehr guten Energie gearbeitet und auch sehr frisch und sehr humorvoll und aber auch sehr intellektuell und tiefgründig mit den Texten gearbeitet. Und das, finde ich, hat heute noch eine Frische. Und ich glaube, das ist auch das, die Zeit 80er Jahre in Berlin war natürlich auch was ganz Besonderes. Mauerstadt, Hausbesetzung, das gehört ja alles dazu, geniale Dilettanten. Dieses, was heute vielleicht viel schwieriger ist, wir hatten kein Geld, aber wir hatten echt gute Energie und wir hatten Vision. Und das haben wir umgesetzt. Und ich denke, das ist vielleicht das, was so beeindruckend ist für Leute, die heute aufwachsen.
Die Auflehnung gegen autoritäre Systeme war ebenfalls ein zentrales Thema der genialen Dilettanten.
Damals ging es mir nicht darum zu entscheiden, ich will dies, dies, dies. Ich wusste in erster Linie, das war der Anfang, dies und dies und dies möchte ich nicht. Das lehne ich ab. Also es begann mit der Ablehnung. Ich meine, Deutschland hat dieses Nazi-Erbe. Wir haben alle mit unseren Vorfahren gehadert. Und da konnte man aus dieser Anti-Haltung der Vorgeneration gegenüber auch eine Kraft schöpfen. Das haben unsere Kinder jetzt nicht. Wir machen ja gemeinsam Performance, wir verstehen uns gut. Also die Auflehnung fehlt vielleicht. Also viel haben wir aus der Auflehnung gegen das System. Und heute ist ja so, heute kann ich ja sogar sagen, ich finde Deutschland gut. Das ist eine gute Demokratie. Das ist, aber ich bin jetzt auch die mitgestaltet. Ich bin jetzt die Generation, die quasi lebt und gestaltet, ohne dass ich politisch jetzt gestalte. Aber ich habe natürlich eine politische Meinung.
Auflehnung und Protest im Jahre 2017. Wogegen würde sich eine Anti-Haltung denn heute lohnen?
Die Verplastikung der Meere. Das ist eine kleine Wortkreation, gerade eingefallen. Und dann natürlich gegen die Rückschrittlichkeit. Also heute ist ja wieder so, dass Abtreibung in Frage gestellt wird. Wir haben damals für die Abschaffung des Paragraphen sind wir auf die Straße gegangen und jetzt plötzlich fängt das an in europäischen Ländern, Irland, Polen, dass plötzlich wieder Abtreibung verboten ist. Amerika, die da auch wieder Kliniken schließen, finde ich ein ganz großes Thema, die Selbstbestimmung der Frau. Da sehe ich ganz viele Rückschritte und da finde ich, da muss energisch dagegen gekämpft werden, ganz wichtig. Na, wir haben es vielleicht einfach gehabt. Die Welt war kleiner. Die Welt war nicht vernetzt. Es gab, ich komme aus der westlichen Welt. West-Berlin war eine Insel. Und Westdeutschland war klein. Dann gab es noch ein bisschen Europa drumherum. Und mal kam Übersee. Aber eher so in Richtung Westen oder dann vielleicht noch Japan. Aber wir hatten auch diesen ganzen Ostblock. Der war ja für uns so ein schwarzes Feld. Also, und so Afrika, die muslimischen Länder, da ist man mal schön mal vielleicht hingefahren. Oder ich bin ja auch über Land nach Asien gefahren, durch all die Länder, Iran, Pakistan. War dann in Indien und Sri Lanka eine Jahresreise gemacht und das war ein Teil der Welt und jetzt ist die Welt durch die Maueröffnung und durch die, also die Welt ist jetzt komplett, die ist jetzt wirklich global, das war bei uns nicht. Das heißt, es gibt unendlich vielfältig zu beachten, zu sehen, wir sind so vernetzt, wir wissen jetzt schon, was in China gerade passiert. Und das ist eine absolute Überforderung einerseits, aber andererseits schafft das natürlich auch Räume, wo wir ganz klar auch Positionen beziehen müssen. Und das ist dann schon mehr als nur gegen die Vorgeneration im eigenen Land.
Als die Ausstellung am vergangenen 8. September eröffnet wurde, performten Käthe Kruse und ihre Töchter Edda und Clara die Lieder in Leder. Das klang so. Getrommelt wurde auf einem Schlagzeug, das komplett in hellbraunes Leder gefasst ist. Dieses ist auch als Exponat im Rahmen der Ausstellung zu sehen. Käthe Kruse erklärt warum.
Ja, manche Ideen die man hat. Also das ist mir zum Beispiel in der Nacht erschienen. Typisch für die Arbeit der tödlichen Doris sind auch immer Transformationen gewesen, dass wir haben zum Beispiel Schlüpferlampen gemacht und also aus Kostümen auch, Sessel, auf denen dann die Kleider liegen. Und ich hatte immer noch dieses wirklich verstaubtes Schlagzeug in unserem ehemals Übungskeller, der bei mir im Haus, im besetzten Haus eben war. Und klick, plötzlich war nachts die Idee da, das muss natürlich eingeledert werden. Ein Schlagzeug, eine Haut, ein Leder. Und das hat ja auch so, Leder hat auch wieder was mit Sex zu tun. Und wenn das so eng eingefasst ist. Und diese Idee war plötzlich einfach da. In Jahren wusste ich, irgendwann mache ich was mit meinem Schlagzeug. Aber dann war es da. Und dann habe ich das mit einer Freundin zusammen gemacht. Die ist Ledergestalterin. Und wir haben wirklich von Trommel zu Trommel und Blech zu Blech, habe ich entschieden, wird es nur oben, unten, wird hinten geschlossen. Also wie sieht das aus, welches Leder, wie präzise arbeitet man. Und dann habe ich das zum Trocknen gehabt auf einem Teppich und dann war plötzlich klar, da ist ja noch Platz und wo ein Schlagzeug ist, da kann ja auch noch eine Sängerin zum Beispiel sein. Und plötzlich war klar, natürlich, die Sängerin braucht ein Kostüm, ich mache ein begehbares Bühnenkostüm.
Zu sehen gibt es in der Ausstellung auch noch weitere Exponate, unter anderem
7 Kostüme aus Live-Performances aus den 80er Jahren sind, die Käthe Kruse alle getragen hat, sogar einmal alle wie ein Zwiebel übereinander getragen hat. Also sie sind so konzipiert, dass man sie alle übereinander tragen kann und bei jedem Stück eins ausziehen kann. Wir stellen die Kostüme aus den 80er Jahren in einen sehr offenen Kontext mit dem Schlagzeuglieder in Leder und der Arbeit Naturkatastrophen-Ballett zusammen mit den Tapeten noch, die extra speziell für die Ausstellung hier neu installiert wurden, aus.
Tapeten? Welche Tapeten? Käthe Kruse erklärt.
Es gibt den Film Tapete, den haben wir abgefilmt aus einem Tapetenbuch in einem Malergeschäft. Ganz langweiliger Film, immer eine Tapete nach der nächsten gefilmt. Geht, ich weiß es nicht genau, ein Stündchen lang. Und wurde als Breitleinwandfilm gemacht, ist aber Super 8, weil wir für einen Auftritt im Delphi-Palast in Berlin, dem großen Kino damals, gab es der Hang zum Gesamtkunstwerk von Harald Seemann konzipiert, hatte uns René Block eingeladen und wir haben dann in der Silvesternacht unseren Auftritt gehabt mit dem Stück Maria und haben da zum ersten Mal en gros diese Tapeten benutzt. Deshalb ist es für mich Bestandteil der Kostüme, auch mit Tapeten zu arbeiten. Ich habe jeder Puppe quasi eine Tapete zugeordnet und in dieser Ausstellung habe ich jetzt aber zum ersten Mal dank Cosima nochmal wieder ein ganz anderes Präsentationskonzept entwickelt und habe die Fensterfront einbezogen. Und das fand ich ganz spannend, weil der Ausblick ist wunderbar, die Fenster gefallen mir nicht so gut, aber jetzt mit dieser Tapete finde ich das eine ganz tolle Rauminstallation geworden und die Puppen stehen frei, wie Besucher, wie Zuschauer, wie teilweise im Gespräch zueinander gerückt, teilweise aneinander vorbeischauend und sie füllen den Raum.
Auch noch zu sehen, das Naturkatastrophenballett. Aber keine Angst, ein Ballett à la tödliche Doris hat auch ein bisschen was mit Spaß zu tun.
Das dritte Exponat in dem Raum ist das Naturkatastrophenballett im neuen Kostüm. Die Originale sind zerstört, aber das war ein Kostüm, was ich entworfen habe, ein Klangkostüm, weil Wolfgang Müller und Nikolaus Ottermühlen, die haben aus einem Kinderlexikon die Naturkatastrophentexte gelesen und ich habe eben dieses Klangkostüm dazu entwickelt. Es fängt an mit Glöckchen, Wirbelsturm. Das geht weiter mit Tassen, die an Gummibändern am Arm hängen und die Lawine bedeutet. Dann ist eine Druckerplatte auf dem Rücken, die unheimlich toll und laut scheppert, was das Erdbebengeräusch ist. Und dann stand ich mit Gummistiefeln in einer Pfütze, damals auf dem Potsdamer Platz, der noch direkt vor der Mauer war. Und das wurde für den WDR-Rockpalast gedreht. Und das ist jetzt hier in der Ausstellung der Performance-Raum mit diesen drei Elementen aus den Performances der tödlichen Doris.
Die tödliche Doris wurde zwar aufgelöst, sie lebt aber in mehreren Formen weiter, etwa im Hautmuseum, das auch in der Galerie der Stadt Schwarz zu sehen ist. Da gibt es japanische Reiseaschenbecher, kleine Holzschuhe, einen Zwiebelschneider aus der DDR oder Designobjekte aus Kunstautomaten. Allesamt besondere Objekte, die Käthe Kruse irgendwie lustig findet, zweckentfremdet und kunstvoll präsentiert.
Teil dieses Auflösungsprozesses war, dass wir die Schule der tödlichen Doris gegründet haben, wo wir dann unter dem Namen die tödliche Doris oder die Schule der tödlichen Doris uns quasi auch vervielfachen können und auch mit anderen arbeiten können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Töchtern eine Performance mache, dann ist das natürlich die tödliche Doris. Solange einer von uns dreien, nämlich Nikolaus Ottermühlen, Wolfgang Müller oder ich dabei sind, ist es die tödliche Doris. Und jeder von uns dreien durfte ein Objekt seiner Wahl mit dem Namen die tödliche Doris weiterführen. Ich habe mich für dieses Hautmuseum entschieden, weil ich liebe es, Dinge zu sammeln. Das sind alles Fundstücke, entweder am Strand oder in einem Shop oder auf dem Flohmarkt oder so weiter. Und die sind alle schön auf Samt ein bisschen erhoben, kriegen ein Schildchen, sind in Plexiglas, transparenten Plexiglaskästen und können jedes Mal wieder anders geschichtet werden. Die können auch wie ein Block zusammenstehen, diesmal sind sie ein bisschen weiter auseinandergezogen. Auf jeden Fall, bis ich tot umfalle in Jahrzehnten, kann ich immer weiterarbeiten mit diesem Projekt unter dem Namen Die tödliche Doris.
Die Ausstellung Danke, die tödliche Doris ist noch bis zum 26. Oktober in der Galerie der Stadt Schwarz bei freiem Eintritt zu sehen. Wer Käthe Kruse in einer weiteren Performance erleben möchte, sollte sich den Termin der Finissage notieren. Am 26. Oktober wird sie unter anderem auch das Maria-Lied mit Maria-Kissen aufführen. Eine lustige Geschichte eines Musikinstruments, seine Transformation zu einem Kunstwerk bis hin zu einem Auflagenobjekt. Denn auch hier gilt, alles fließt. Das war der Kulturton auf Freirad mit einer Sendung von Mariana Kastlunger. Den Kulturton gibt es übrigens immer Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr, als Wiederholung am Folgetag um 8 Uhr und jederzeit verfügbar auf der Radiothek der Freien Radios unter der Homepage cba.fro.at.